Die Radio Wissen. Update.
And the earth is really moving now. As you can see, everyone's running through the streets. It's actually quite hard to balance. Wow, that was frightening. It's rolling. It's almost like a wave. You really can feel it like a wave.
Ein BBC-Reporter berichtet live aus Nepal, während die Erde wieder bebt. Das Land kommt nicht zur Ruhe. Rettungskräfte suchen weiter nach Überlebenden und Opfern und im Himalaya stecken immer noch Bergführer und Touristen fest. Die Lage in Nepal, das ist unser Schwerpunktthema im Update. Ich bin Aglaya Dane.
Update.
Auch Felix Neuhaus hat das Beben in Nepal miterlebt. Er lebt seit vielen Jahren mit seiner Familie dort und arbeitet für die Arbeiterwohlfahrt international.
Das Beben war beängstigend. Das ganze Haus hat gewackelt. Es hat einen von links nach rechts geschüttelt. Ich war im ersten Obergeschoss. Der ganze Boden mit dem ganzen Haus hat circa eine bis eineinhalb Minuten geschüttelt.
Felix Neuhaus heute im Deutschlandfunk. Wegen der inzwischen mehr als 80 Nachbeben traut er sich nicht zurück in sein Haus und schläft, wie viele Nepalesen, lieber draußen.
Es hat heute Nacht massiv geregnet. Also ich habe auch mit meiner Familie im Zelt verbracht, draußen im Garten, und sind alle ganz nass geworden.
Trotzdem hatte der Deutsche noch Glück. Denn er und seine Familie leben, sie sind unverletzt, ihr Haus steht noch. Die Behörden in Nepal sprechen inzwischen von 3.800 Toten und fast 7.000 Verletzten. Und sie befürchten, dass die Zahlen noch stark steigen. Denn die Rettungskräfte haben die abgelegenen Bergdörfer noch nicht erreicht. Dort kommt man nur mit Hubschraubern hin. In der Hauptstadt Kathmandu ist die Lage chaotisch. Unsere Korrespondentin Sandra Petersmann hat ihre Eindrücke bei der Radio Wissen geschildert.
Zehntausende leben alleine in der in weiten Teilen zerstörten Hauptstadt Kathmandu auf der Straße. Verletzte werden auf der Straße behandelt. Menschen suchen nach Schutz, nach Wasser, nach Nahrung. Es gibt inzwischen viele provisorische Zeltstädte, die da aus dem Boden springen. Aber das reicht natürlich nicht, um alle zu versorgen, weil die Not so groß ist.
Und der nepalesische Staat scheint mit der Situation überfordert zu sein. Das erlebt auch AWO-Mitarbeiter Felix Neuhaus in seiner Nachbarschaft.
Das Militär ist nicht präsent, man sieht keine Polizei. Die Leute sind auf sich allein gestellt, desinformiert.
Das Land zwischen China und Indien ist eines der ärmsten der Welt und noch ziemlich instabil. Bis vor 9 Jahren tobte hier ein Bürgerkrieg. Viele Menschen sind mangelernährt, mehr als die Hälfte der Bevölkerung kann weder lesen noch schreiben. Nepal ist deshalb sehr auf die internationale Hilfe angewiesen. Rettungskräfte aus vielen Ländern sind bereits in Kathmandu eingetroffen, auch aus Deutschland. Hilfsorganisationen bitten um Spenden für Zelte, Medikamente und Nahrungsmittel. Unklar ist immer noch, wie die Lage rund um den Mount Everest ist. Dort hat es als Folge der Erdbeben mehrere Lawinen gegeben. Der deutsche Bergsteiger Joost Kobisch hat in einem Basislager eine Lawine überlebt und dabei gefilmt.
The ground is shaking. Shit. Oh, oh.
In dem Basislager sind bei dieser Lawine offenbar 18 Menschen ums Leben gekommen. Zu hunderten Menschen auf dem Berg fehlt der Kontakt. Nepal ist ein Reiseland. Hunderttausende Touristen sind zurzeit dort. Viele wollen weg, können es aber nicht. Denn auch der Flughafen in Kathmandu ist beschädigt. Das ist aber vor allem ein Problem für die Hilfsorganisationen, deren Flugzeuge im Moment häufig nicht landen können und sogar häufig umdrehen müssen.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Im Netz herrscht Entsetzen über die Katastrophe in Nepal. Yvonne Weig twittert, vor einigen Jahren dort gestanden und gestaunt, jetzt nur noch traurig und tief betrübt. Thomas Wohlzufrieden schreibt auf tagesschau.de, wenn wirklich Hilfe nach Katastrophen notwendig ist, läuft alles in Zeitlupe. Wie wäre es zur Abwechslung mal mit schnellen Eingreiftruppen zur humanitären Hilfe? Die ist allemal besser als das Geld für nicht treffsichere Gewehre und anderen militärischen Unsinn zum Fenster hinauszuwerfen. Auf Facebook hat Ralf Zimmermann eine andere Meinung. In so einem unzugänglichen Gebiet würde es an Zauberei grenzen, wenn nach 48 Stunden eine funktionierende Infrastruktur aufgebaut wäre. Sowas dauert halt. Kritisiert werden auch die Bemühungen, die Bergsteiger am Mount Everest in Sicherheit zu bringen. User PD Sicker kommentiert auf Spiegel Online, da wird wieder den Privilegierten zuerst geholfen, wie das so ist in der Welt. Ich habe gelesen, es sind noch 100 Bergsteiger auf dem Mount Everest. Trampeln die sich dort gegenseitig über die Füße oder was? Mujo hofft auf tagesschau.de, dass das Erdbeben eine ähnliche Hilfswelle auslöst wie beim Tsunami in Thailand. Das war damals vorbildlich. Es ist ein schönes Land mit einer reichen Kultur und Identität. In all dem Chaos, das jetzt dort entstanden ist, wünsche ich den Menschen viel Kraft, das durchzustehen.
Was sonst noch wichtig war?
Seit diesem Tag ist für diese Familien und Freunde nichts mehr, wie es war. Es ist etwas zerstört worden, das in dieser Welt nicht mehr geheilt werden kann.
Bundespräsident Joachim Gauck vor einigen Tagen bei der zentralen Gedenkfeier in Köln. Heute erinnert Spanien an die Opfer des Germanwings-Absturzes. Von den 150 Toten waren 51 Spanier. Eben gerade hat in Barcelona in der Basilika Sagrada Familia die offizielle Trauerfeier begonnen. An ihr nehmen unter anderem Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy und König Felipe teil. Die BND-Affäre sorgt in der Großen Koalition für schlechte Stimmung. Kurz zur Erinnerung, es gibt Hinweise darauf, dass der US-Geheimdienst in der europäischen Wirtschaft spioniert hat und dabei Hilfe vom Bundesnachrichtendienst hatte. Und das Kanzleramt könnte davon gewusst haben. SPD-Chef Sigmar Gabriel wittert einen Skandal.
Offensichtlich ist es so, dass der BND da sein Eigenleben führt und hier muss es eine Aufklärung geben, nicht nur im Ausschuss, auch in der Öffentlichkeit, weil das, was da passiert ist, ist schon skandalös.
Die SPD und die Opposition sprechen sogar schon von möglichen personellen Konsequenzen, auch im Kanzleramt. Chef im Kanzleramt war zum damaligen Zeitpunkt Thomas de Maizière, heute ist er Innenminister. Die Kanzlerin hat gefordert, dass die Vorwürfe aufgeklärt werden. Das erste Mal seit der Revolution auf dem Maidan gibt es einen großen EU-Ukraine-Gipfel. Er hat am Mittag in Kiew begonnen. Mit dabei sind Vertreter der ukrainischen Regierung und Spitzen der Europäischen Union. EU-Ratspräsident Donald Tusk hat der Ukraine Hilfe zugesichert, sie aber auch zu Reformen aufgerufen. Das Land steht kurz vor dem Bankrott. Die ukrainische Regierung wünscht sich eine EU-Beitrittsperspektive. Die Deutsche Bank setzt sich auf Diät. Die Chefs haben einen Sparkurs angekündigt und das heißt, dass sie fast jede vierte Filiale schließen wollen. Insgesamt sind das rund 200 Geschäftsstellen. Mehr Profit erhoffen sich die Vorstandsvorsitzenden auch durch den Verkauf der Postbank. Die Beschäftigten dort müssen aber wohl erstmal nicht mit betriebsbedingten Kündigungen rechnen. Die Postbank hat sich nach eigenen Angaben mit der Gewerkschaft Verdi geeinigt auf einen Kündigungsschutz bis zum 30. Juni 2017.
Was noch wichtig wird.
Und da bleiben wir bei der Deutschen Bank, denn ihr Chef Jürgen Fitschen und vier weitere ehemalige Topmanager stehen ab morgen vor Gericht. Ihnen wird Prozessbetrug vorgeworfen. Sie sollen vor 4 Jahren in dem Kirch-Prozess falsch ausgesagt haben. Der Kirch-Medienkonzern wollte nach einer Pleite von der Deutschen Bank Schadenersatz. In München findet morgen das Halbfinale im DFB-Pokal statt. Es spielt der FC Bayern gegen Borussia Dortmund. Anpfiff ist um 8:30.
Und sonst in der Welt?
Der sudanesische Präsident Omar al-Bashir bleibt im Amt. Er wurde mit 94% der Stimmen wiedergewählt und soll damit für weitere 5 Jahre Präsident bleiben. Sein Sieg galt schon vorher als sicher, weil im Sudan die Opposition unterdrückt wird und viele Parteien die Wahl boykottiert haben. Angeblich soll die Wahlbeteiligung bei rund 46% gelegen haben. Beobachter berichten aber, dass in vielen Wahllokalen gähnende Leere herrschte. Al-Bashir ist im Sudan schon seit 25 Jahren an der Macht. Gegen ihn liegt ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofes vor. Ihm werden Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen. Dabei geht es um den Konflikt in der Region Darfur im Westen des Sudans. Die Mitgliedsländer im südostasiatischen Staatenbund ASEAN wollen eine gemeinsame Zeitzone einrichten. Nach Angaben von Malaysias Ministerpräsident haben die Länder bei einem Treffen beschlossen, bis November darüber einen Konsens zu finden. Dann findet der nächste Gipfel statt. Die Länder wollen die gleiche Uhrzeit haben wie Peking. Das soll unter anderem den Handel unter den Mitgliedsländern erleichtern. Bei dem Treffen ging es auch um die Wirtschaftsunion, die die ASEAN-Länder bis Ende 2015 schaffen wollen. Zu der ASEAN-Gemeinschaft gehören 10 Länder, darunter Thailand, Kambodscha, Indonesien und Laos. Dank bestimmter Webseiten wächst in Indien der Anteil von halb arrangierten Ehen. Die New York Times berichtet, dass sich immer mehr Paare über Online-Portale finden, bei denen die Kandidaten auch ihre Kaste angeben können. Laut New York Times gibt es mehr als 1500 solcher Webseiten. Die Profile der Kandidaten werden dabei oft von ihnen selbst ausgefüllt und sie kommen aus dem ganzen Land. So haben Braut und Bräutigam zumindest eine größere Auswahl. Menschenrechtler begrüßen die Entwicklung und hoffen, dass sie sich auch in ländlicheren Gegenden ausbreitet. In Indien sind arrangierte Ehen immer noch Standard. Jedes Jahr heiraten dort rund 8 Millionen Frauen einen Mann, den ihre Eltern für sie ausgesucht haben und den sie oft zum ersten Mal an ihrem Hochzeitstag kennenlernen.
Wissensnachrichten.
Der mögliche Grexit, also der Austritt Griechenlands aus dem Euro, ist ja im Moment in aller Munde. Aber vielleicht gibt es bald auch einen Brexit. Und die Briten steigen aus, und zwar aus der EU. Der britische Premierminister David Cameron hat nämlich angekündigt, sollte er nach der Wahl am 7. Mai noch im Amt sein, wird es ein Referendum über die EU-Mitgliedschaft geben. Was hätte ein Austritt der Briten für Folgen? In einer neuen Studie geben Wissenschaftler jetzt eine Schätzung ab. Anna Beerling aus unserer Nachrichtenredaktion. Zu welchem Ergebnis kommen die Forscher?
Die Studie, erstellt von der Bertelsmann Stiftung und vom IFO-Institut, konzentriert sich auf die wirtschaftlichen Folgen. Und sie kommt zu dem Ergebnis, dass ein Austritt aus der EU die Briten richtig teuer zu stehen käme. Das Bruttoinlandsprodukt könnte bei einem Austritt im Jahr 2018 bis zum Jahr 2030 um bis zu 14% schrumpfen. Das heißt, die Wirtschaftsleistung könnte um mehr als 300 Milliarden Euro sinken. Die anderen EU-Länder hätten zwar auch Einbußen, aber in sehr viel geringerem Ausmaß, glauben die Forscher.
Was genau macht denn den Ausstieg für die Briten so teuer?
Das Entscheidende ist, dass der Handel mit den anderen EU-Staaten deutlich teurer werden würde. Die Briten müssten zum Beispiel höhere Zölle bezahlen. Und weil jedes Geschäft mit dem Ausland dann ein Ex- oder Import über EU-Grenzen hinweg wäre, wäre der Handel auch einfach aufwendiger als jetzt. All das hätte dann weitere Auswirkungen auf die Wirtschaft im Land, zum Beispiel auf die Löhne. Die Gesamtkosten eines Austritts aus der EU sind nach diesen Schätzungen übrigens sogar im günstigsten Fall noch viel höher als das, was Großbritannien im Moment an die EU an Beiträgen bezahlt.
Aber im Moment ist ja noch nichts entschieden. Von einem möglichen Brexit müssen die Briten erstmal über die Regierung entscheiden. Blicken wir ins Netz. Seit einiger Zeit wächst die Zahl der Nachrichtenseiten, die ihre Foren und Kommentarspalten schließen. Schuld daran, so die Verantwortlichen, sind in erster Linie die Trolle. Also Nutzer, die unsinnige oder beleidigende Kommentare posten und davon oft unglaublich viele. Wissenschaftler aus den USA haben die Posts der digitalen Querulanten jetzt genauer untersucht.
Ja, die Forscher aus Stanford haben mehrere Millionen Kommentare aus ungefähr 2 Jahren auf 3 Internetseiten analysiert. Auf der Nachrichtenseite CNN.com, außerdem auf einer Politikseite und auf einer für Computerspiele. Dabei haben sie festgestellt, dass sich in den Foren schon die allerersten Kommentare derjenigen, die irgendwann später dann von den Admins blockiert wurden, also den Trolls, wenn man so will, ziemlich deutlich von den Kommentaren anderer Nutzer unterschieden haben.
Und inwiefern unterscheiden sich diese Kommentare?
Zum einen sind ihre Posts meistens schwieriger zu verstehen und die Kommentare der Trolle unterscheiden sich auch in der Sprache von denen der anderen Nutzer. Die Unauffälligen nutzen nämlich zum Beispiel unbewusst ein ähnliches Vokabular wie die anderen in einem Forum, nur die Trolle, die tanzen sprachlich aus der Reihe. Ihre Posts provozieren außerdem auch mehr Antworten als die anderer Nutzer.
Wenn man das dann alles weiß, und zwar schon nach den ersten paar Kommentaren, dann könnte man das doch auch dafür nutzen, die Trolle schon früher zu erkennen und quasi rauszuwerfen.
Ja, genau, das war dann auch der nächste Schritt. Die Wissenschaftler haben einen Algorithmus entwickelt, der die Trolle mit ziemlich hoher Trefferquote anhand der ersten 5 bis 10 Kommentare identifiziert.
Kommen wir zum Schluss noch zu den guten Seiten des Internets, beziehungsweise den hilfreichen. Das Erdbeben in Nepal, über das wir ja auch schon gesprochen haben, hat auch die sozialen Netzwerke auf den Plan gerufen.
Ja, Google und Facebook unterstützen die Suche nach Informationen über Freunde und Angehörige in Nepal mit Zusatzfunktionen. Facebook verweist dafür auf den Safety-Check, bei dem Nutzer überprüfen können, ob einer ihrer Kontakte im Katastrophengebiet ist und wie es ihnen geht. Und falls man selbst in der Gegend ist, kann man über die Funktion auch seine Freunde informieren. Google Plus hat seinen Personenfinder für Nepal eingerichtet. Auch da kann man gezielt nach Informationen über Menschen im Krisengebiet suchen. Die Funktion gibt es übrigens schon seit dem Erdbeben auf Haiti vor 5 Jahren.
Und vielleicht hilft sie auch jetzt in Nepal. Danke, Anna.
Wetter.
Das ist heute überall grau und regnerisch, im Südosten sogar mit Gewittern. In der Nacht regnet es dort weiter, ansonsten bleibt es trocken. Die Tiefstwerte liegen bei 8 bis 0 Grad. Morgen ist es immer wieder bewölkt und es kann regnen, zum Teil auch gewittern. Dazu wird es kälter als heute, Höchstwerte zwischen 7 und 13 Grad. Am Mittwoch wieder viele Wolken am Himmel, dafür aber weitgehend trocken.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.